Ich habe neulich eine Geschichte gelesen von dem Leiter von einer mittelständischen oder einer mittelgroßen Organisation. Und zwar ging so das Geschäftsjahr zu Ende und sie saßen dann als gesamter Vorstand im neuen Jahr zusammen und haben nochmal reflektiert, wie das letzte Jahr jetzt so ist. Und ja, unser Boss, unser Chef, der ging eigentlich sehr zuversichtlich da rein. Der dachte, boah, das wird ein ermutigendes Gespräch jetzt. Denn die Zahlen waren wirklich richtig gut. Die Organisation ist gewachsen einerseits und die finanzielle Lage hat sich auch verbessert. Das erste Mal seit vielen, vielen Jahren. Also alles, was er so gemacht hatte, fing langsam so an, Frucht zu tragen. Aber irgendwie entwickelte sich das Gespräch ganz anders als gedacht. Der erste Vorstandskollege warf ihm vor, Mensch, du nimmst deine Rolle als Führungspersönlichkeit gar nicht so richtig an. Das ist echt blöd. Und der zweite sagte, ja, genau, du bist viel zu zögerlich und dadurch passieren Fehler und es kommt zu Unsicherheit in unsere Organisation. Und der dritte sagte, ja, wir brauchen überhaupt, dass du dich mal traust, ein paar mutige Schritte mit uns zu gehen, dass wir wirklich vorwärts kommen. Und das, was so für ihn als Veranstaltung gedacht war, endete so in der Niederlage. Er war niedergeschlagen, er dampft irgendwann ab und denkt sich, so ein Mist, das habe ich mir anders erwartet. Aber so als kluger Ehemann denkt er sich, ich gehe nach Hause und lass mich von meiner Frau trösten. Und er kommt und er klagt ihr all sein Leid. Und er erwartet, dass sie ihn jetzt dann in den Arm nimmt und tröstet und ihm sagt, dass er wirklich der Held ist, für den er sich hält, aber sie ergreift viel lieber die Gelegenheit, um das alles nochmal zu unterstreichen, was seine Kollegen gesagt hatten. Und fängt an, ihm so eine ganze Liste aufzuzählen von Dingen, die er in der Familie nicht angepackt hat, wo er irgendwie zögerlich und feige war und so weiter. Und so langsam denkt er sich, meine Güte, kann es sein, dass ich wirklich ein Problem habe? Bin ich wirklich dieses feige und ängstliche Baby, für das mich die Leute scheinbar halten? Und mich hat die Geschichte deswegen so angesprochen, weil ich auch über mein Jahr natürlich jetzt nachgedacht habe, so Anfang vom neuen Jahr. Und wisst ihr, ich bin im Grunde zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie seine Kollegen und seine Frau. Also wirklich traurig machen mich tatsächlich die Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich war nicht mutig genug. Wo ich einfach noch hätte Gott mehr vertrauen können, wo ich aber vielleicht auch manchmal mir hätte mehr zutrauen können. Und dann frage ich mich, warum habe ich denn hier und da so gehandelt und nicht anders? Ja, und da habe ich mich gefragt, wo kommt eigentlich Sicherheit her? Und ich glaube, Sicherheit, die strahlen wir dann aus, wenn wir wirklich wissen, wer wir sind. Und wenn wir das auch nicht irgendwie, ja, wenn wir da nicht immer ins Schwimmen kommen, sobald Leute irgendwie Zweifel daran hegen oder so. Dass wir wissen, wer wir sind, was wir können, was wir bekommen haben, das ist wirklich entscheidend. Und ich glaube, und darum geht es in unserer neuen Predigtserie, die heute beginnt, ich bin, dass es eben besonders wichtig ist, dass wir wissen, wer wir von Gott her sind. Und genau darüber wollen wir reden. Und heute geht es darum, um diesen einen Gedanken, du bist erwählt. Gott hat sich dich ausgesucht. Er will dich einfach. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Und wenn wir das verinnerlicht haben, glaube ich, können wir ein viel mutigeres Leben führen, als wenn wir das nicht wissen. Okay? So, wir wollen den Bibelvers gemeinsam lesen oder die Bibelverse aus Epheser 1, die Verse 4 und 5. Da heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Vor allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, was war denn der Plan Gottes für mein Leben, jetzt weißt du es. Sollst ein Sohn, eine Tochter Gottes werden, ja, sollst ein geheiligtes, untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Erwählung, dazu ein paar Gedanken. Und ich werde das Thema ganz bestimmt nicht allumfassend behandeln, aber ich habe mir ein paar Gedanken rausgesucht, die ich cool fand. Ha, ist mein Privileg als Pastor. Ich darf mir manchmal einfach aussuchen, was ich machen möchte. Nein, ich bete darüber auch und dann tue ich, was Gott mir aufs Herz legt. Die erste wichtige Wahrheit, die wir über Erwählung wissen müssen, ist die, unsere Erwählung hat ihren Grund alleine in Gott. Der Grund dafür, dass Gott mich aussucht, der liegt nur in ihm. Das hat nur was mit ihm zu tun. Es hat gar nichts mit mir zu tun. Ich möchte es mal salopp so sagen. Es gibt nichts an dir, was dich dazu verführen konnte, was Gott dazu verführen könnte, dich zu lieben. Also du bist gar nicht so verführerisch, wie du manchmal denkst. Ja? Also das ist wichtig zu wissen. Und wirklich wichtig zu wissen, das sichert uns sozusagen nach zwei Seiten ab. Erstens werden wir nicht stolz und zweitens, wenn es mal nicht so gut läuft, dann bleiben wir nicht für immer auf dem Boden liegen, weil wir wissen, hey, es lag ja sowieso nie an mir, dass ich was Besonderes war, sondern Gott hat mich ausgesucht, obwohl ich nichts Besonderes war und hat mich zu etwas Besonderem gemacht. Wow, und dann haben wir etwas plötzlich in unserer Hand, was wir gar nicht verlieren können. Das kann uns keiner klauen, weil es in Gott verankert ist und versuch mal Gott was zu stehlen. Das wird schwierig. Da kannst du wirklich viel leichter dem Hulk was klauen. So, wer von euch hat als Kind gerne im Sand gespielt? Okay, gibt es ein paar. Und wer ist noch einen Schritt weiter gegangen in die große, weite Welt und hat mit Dreck gespielt? So in den Beeten von Mama oder schön alles angebaut, rupfst du raus und denkst dir, dieses dunkle Zeug, damit kann man wunderbare Sachen bauen. Und wie gesagt, ich als kleiner Junge, ich kann mich erinnern, im Sandkasten, ich habe so Brücken gebaut mit Sand und Steinen und ich habe dann irgendwann entdeckt, im Blumenbeet mit der Erde, wenn man die feucht macht und dann kann man sogar Becher draus bauen und so Sachen, die also noch ein bisschen besser halten. Und das war faszinierend. Aber weißt du, was so wichtig ist, wenn wir uns diesen Dreck hier anschauen, das ist echter Dreck aus der Ekklesia Pforzheim, von außen vom Blumenbeet, ich bringe es nachher zurück hier, dass die Gärtner sich nicht beschweren. Weißt du, dieser Dreck ist nicht das Besondere, sondern das, was in dem ist, der was daraus macht, der was daraus baut, das ist das Besondere. Verstehst du, wenn wir ein Kind sehen, was aus Dreck irgendwas baut, dann liegt das nicht daran, dass der Dreck so beeindruckend ist, sondern dass irgendwas in dem Kind ist, eine Kreativität, die dazu in der Lage ist, sowas zu tun. Und das ist auch der Gedanke, der wichtig ist, wenn Gott den Menschen schafft. Da heißt es in Genesis 2, Vers 7, also 1. Mose 2, Vers 7, Gott nahm Erdboden, Staub oder Staub vom Erdboden und schuf daraus den Menschen. Warum wird das so gesagt? Ich glaube, weil uns Gott von Anfang an zeigen will, es liegt nicht an dir, sondern daran, dass du in Gott entstanden bist. Es liegt an ihm. Das ist etwas in ihm, was dir Wert gibt. Gott ist intrinsisch motiviert, nicht extrinsisch. Da kommt was von ihm. Es ist nicht so, dass du ihn so umhaust und deswegen und nur solange du ihn umhaust, ist er irgendwie dir zugetan. Nein, sondern er ist einfach, weil er ist, weil er so ist, wie er ist, deswegen mag er dich und deswegen erwählt er dich. Und das ist so cool, deswegen brauchst du dir nie die Frage zu stellen, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, sag mal, Gott, willst du mich denn immer noch? So Fragen entstehen ja auch, wenn wir irgendwie mal total daneben gelegen haben, wenn wir so in die dunklen Abgründe unserer Möglichkeiten schauen, dann sagen wir uns, Gott, hey, liebst du mich immer noch? Du brauchst ja diese Frage nicht zu stellen, es lag nie an dir. Es lag nie an deinen Qualitätsmerkmalen, sondern immer nur an seinen Qualitätsmerkmalen. Deswegen wurde auch gesagt, dass er uns in Christus erwählt hat. Verstehst du, es liegt nicht an deiner Qualität, sondern an der Qualität von seinem vollkommenen Sohn Gottes, dass er dich erwählt und aussucht. Und deswegen ist das etwas Stabiles, Unverlierbares und du solltest jetzt mal dringend anfangen, dich zu freuen. Okay, ein paar sind schon dabei. Holt mir einen Kaffee, dann freue ich mich noch mehr. Nein, das ist zu laut jetzt. Okay, zweiter Punkt. Deine Erwählung hat ein Ziel. Es ist wichtig, dass wir Erwählung nicht irgendwie abstrakt verstehen. Naja, einer wird erwählt und einer wird nicht erwählt und so weiter. Nein, Erwählung heißt eigentlich, dass Gott mit uns was vorhat. Das ist das Entscheidende. Jetzt ist die Frage, wie ermutigend das für dich ist, wenn du liest, was Gott mit dir vorhat. Er will nämlich, dass du heilig und fehlerlos bist. Wow. Jetzt hast du ein echtes Problem, wenn du dann zu dir hinschaust und denkst, naja, müsste ich dann nicht sozusagen Gottes Erwählung auch daran erkennen, dass das schon mal so ein bisschen wahr wird in meinem Leben? Wo ist denn Heiligkeit? Wo ist denn Fehlerlosigkeit in meinem Leben? Also wenn du meine Frau sagst, bei mir ist noch nicht so viel vorhanden, also wenn du sie fragst. Ja? Und bei dir geht's vielleicht ähnlich. Und da ist es aber wichtig, dass wir was verstehen. Nämlich dieses Ziel, dass wir heilig und fehlerlos sind, das ist eigentlich erstmal keine Aufforderung, sondern erstmal ein Geschenk. Und da müssen wir jetzt mal kurz zurückgehen zum 24. Dezember 2019. Das ist Schon lange her, oder? Aber da saßen wir vielleicht am heiligen Abend in unserem Wohnzimmer, neben unserem grünen Gefährten, dem Weihnachtsbaum, die Geschenke darunter verteilt, Namensschilder drauf. Und dann hast du gegessen, bei uns war es, ich weiß es gar nicht mehr, egal. Und du hast vielleicht gesungen noch Weihnachtslieder. Wenn du sehr fromm warst, hast du gebetet. Und dann hast du die Kinder noch ein bisschen geärgert und gesagt, na, lass uns doch vielleicht noch schlafen gehen und morgen erst die Geschenke aufmachen. Und dann irgendwann geht's an die Geschenke. Und wie läuft das mit den Geschenken in eurer Familie? Ich glaube jedenfalls nicht, dass sich jeder in eurer Familie sein Geschenk unter dem Baum hervorgeschnappt hat und dann das hier gemacht hat. Okay. Ich habe extra einen genommen, der nicht im ersten Gottesdienst war. Ihr hättet seinen Blick sehen müssen. Er dachte, Herr, hilf! Es war nur ein Kissen, also ihr dürft Mitleid mit ihm haben, aber so schlimm war es auch nicht. Also, vorher war es Simon, ich hoffe, ich habe seine Brille jetzt nicht lädiert. Ich bin aber gut versichert wegen solchen Sachen. Was ich einfach damit sagen will, oder man schlägt sich nicht tot mit Geschenken, oder? Und so ist das auch mit dieser Aussage, dass, und das ist das Ziel von Gottes Erwählung ist, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Da wird ja noch mehr gesagt, wir sollen erstmal in seiner Gegenwart sein, wir sollen von seiner Liebe erfüllt sein. Und dann passiert auch das, dass tatsächlich wir heiliger und fehlerloser werden. Aber erstmal ist das einfach nur ein Zuspruch Gottes. Ja? Verstehst du, Jesus war heilig und fehlerlos. Und jetzt, wenn wir zu Jesus Ja sagen, dann schaut Gott uns an und er sieht nur noch Jesus und er sieht genau dieselbe Heiligkeit und Fehlerlosigkeit, wie er bei Jesus sieht. Die wird uns einfach dazugerechnet, wie wenn es unsere wäre, obwohl es eigentlich nicht unsere ist. Das ist das Entscheidende. Also das ist ein Geschenk. Und wenn ich dieses Geschenk bekommen und verstanden habe, dann fange ich aber irgendwann tatsächlich auch an, mehr so zu leben. Da muss ich euch von unserer Silvesterkonferenz erzählen, wo wir jetzt wieder so mit den Jugendlichen auch waren. Und ich bin seit Jahren schon im Konferenzleitungsteam und es gibt so verschiedene Bänder, die man sich um den Hals hängt, die so deine Autorität auf dieser Konferenz zeigen. Ja, es gibt so Bänder, die zeigen, dass du im Gebetsteam bist, Bänder, die zeigen, du bist im Social Media Team und so weiter. Und dann gibt es die grauen Bänder, das sind die Königsbänder. Ich hatte immer so ein Band. Und dieses Band, das heißt, Teil der Konferenzleitung, du darfst überall hin, du darfst alles machen, alles, was du sagst, muss umgesetzt werden. Und das war das schönste Band, ja? Also das muss ich schon sagen. Und dieses Mal habe ich dieses Band nicht bekommen, einfach nur, weil es vergessen wurde. Mehrere andere haben auch diese Bänder nicht bekommen. Aber ich habe was Erstaunliches festgestellt. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich konnte immer noch hingehen, wo ich wollte. Ich konnte immer noch sagen, was ich wollte und es wurde gemacht. Und nie hat mich irgendwie die Security versucht aufzuhalten, wenn ich in den Saal rein wollte. Nein! Warum? Weil man kannte mich mittlerweile einfach. Ja? Ich bin einfach so, auch ganz selbstverständlich so aufgetreten, weil ich wusste, wer ich selber bin. Ja? Und es ist schon irgendwie so in Deutschland, wenn du selbstsicher auftrittst, dann hinterfragt das sowieso oft keiner. Das ist auch spannend. Aber das hat vielleicht mit den Deutschen auch zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, aber guck mal, das ist genau das, was ich meine. Zuerst wird es dir geschenkt, dieses Ziel von deiner Erwählung. Du wirst für heilig und fehlerlos erklärt. Und dann, je mehr du das selber verstehst, dass du es bist, desto mehr fängst du auch an, darin zu leben. Das ist das Spannende. Je besser du weißt, wer du bist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auch so verhältst. Philipp, du brauchst nicht so misstrauisch schauen. Das wird nicht kein zweites Mal passieren. Okay. Mein nächster Gedanke, erwählen bedeutet auch ertragen. Das hast du vielleicht schon festgestellt, wenn du verheiratet bist oder wenn du Kinder hast oder Freunde auch mal. Es gibt nicht nur positive Eigenschaften auch bei den Menschen, die du magst, oder? Ist bei dir vielleicht anders, dann hast du vielleicht schlauer gewählt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube es eigentlich nicht, ja? Jeder Mensch hat irgendwie gutes Potenzial und hat auch echt komisches Potenzial, wo du manchmal fragst, was ist denn das bei ihm? Was ist denn da verbogen bei ihm? Ja, gegen welche Wand ist er denn gefahren? So, und den anderen geht es ja auch so mit mir. Die sagen sich, was ist denn los mit ihm? Okay? Und das ist das Schöne. Wenn wir aber erwählt sind, dann ertragen wir das. Dann wird das ertragen, auch von Gott her. So wie wir das auch ertragen, wenn unsere Kinder mal komisch sind oder wenn meine Frau komisch ist oder noch viel mehr andersrum. Ja? Dann ertragen wir das, weil wir uns füreinander entschieden haben. Und so hat es Gott auch gemacht. Und das wird hier gesagt. Israel war in Ägypten. Gott befreit dieses Volk. Gott verbindet sich mit diesem Volk. Er schließt einen Bund mit diesem Volk. Und danach könnte man denken, wow, da ging die romantische Story los. Aber nein, dann heißt es, mit großer Geduld ertrug er sie während der ganzen Zeit, die sie in der Wüste zubrachten, etwa 40 Jahre lang. Wow. 40 Jahre lang jemand in der Wüste ertragen. Und es war schon anstrengend. Die haben immer wieder gezweifelt, obwohl die ein Wunder nach dem anderen erlebt haben. Die haben ständig gemeckert. Dann wollten sie selber sterben. Dann wollten sie ihre Leiter umbringen. Dann haben sie Brot vom Himmel bekommen, wollten sie lieber Fleisch. Und es war irgendwie nie recht, was Gott gemacht hat. Immer waren sie am Meckern. Und weißt du, ich glaube, Gott ist da manchmal ein bisschen wie wir. Wir sind ja auch in seinem Bild geschaffen. Durchaus kann ihn das manchmal auch nerven. Aber weißt du, Gott erträgt uns, weil er uns erwählt hat. Wie schön ist das denn, oder? Boah. Und Gott erträgt uns sogar noch in Situationen, wo wir Fehler machen. In Josua 8, Israel ist so auf dem Weg in das Land, was Gott ihnen jetzt versprochen und zugesagt hatte. Und sie müssen verschiedene Kriege führen, weil die Völker dort einfach es nicht gut finden, jetzt einen neuen Mitbewohner zu haben. Und Gott ist aber mit ihnen, sie gewinnen diese Kämpfe. Und dann ist eine Stadt in diesem Land und die sagen sich, also wir kämpfen nicht mit denen, wir sind ja nicht blöd. Offensichtlich ist Gott mit denen, lasst uns die austricksen. Und die fangen an sich zu verkleiden, alte Klamotten hier und alte Schuhe und nehmen altes Brot mit, zerrissene Weinschläuche, setzen sich auf ein paar Esel und kommen wie so eine Karawane, die von tausenden von Kilometern kommt, in das Lager der Israeliten und dann fallen sie von ihren Eseln, liegen da und die Israeliten rennen herbei und sagen, Mensch, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her? Und dann fangen sie an, so eine rührende Geschichte zu erzählen. Ja, wir sind vor Wochen, Monaten aufgebrochen und wir kommen von ganz weit her, Volk und Land, das kennt ihr gar nicht. Und wir haben aber von euch gehört und von euren großen Siegen und wir wollen jetzt eure Freunde sein. Schließt doch ein Bündnis mit uns. Und zwar kein Nicht-Angriffspakt nur, sondern ein Bündnis im Sinne von der NATO, wo man sich auch gegenseitig verteidigen muss. Und das Volk Israel ist ein bisschen bekloppt, muss man sagen. Die fragen sich gar nicht, wo kommen die denn wirklich her und ist das logisch, dass die von sonst woher kommen und hier uns besuchen, sondern sie sagen sich, boah, ist das toll, dass wir so berühmt sind. Ja, wir schließen einen Bund mit euch. Ja, und fressen noch dieses trockene Brot, was die mitbringen und so als Zeichen, wir machen wirklich mit euch jetzt gemeinsame Sache. Also, und es heißt ausdrücklich in diesem Kapitel, dass sie den Mund Gottes nicht befragt haben. Finde ich spannend, wie das ausgedrückt ist. Und ein paar Tage später wird dann deutlich, oh Mist, das waren nur die Leute aus der nächsten Stadt, an der wir jetzt eigentlich vorbei mussten und jetzt sind das unsere Verbündeten. Na toll, ja, also warum habt ihr uns ausgetrickst? Ja, selber schuld, wenn ihr so doof seid, haben die gesagt. Ne? Und haben aber das ernst genommen und haben wirklich gesagt, ja, das sind jetzt unsere Verbündeten, wir müssen uns jetzt auch für die einsetzen, dürfen die nicht platt machen und so weiter. Das hat einen riesen Rattenschwanz nach sich gezogen. Wegen dieser schlechten Entscheidung mussten die in den Krieg ziehen, den die gar nicht haben wollten, weil plötzlich andere Völker und Städte diese Stadt angegriffen haben und haben die gesagt, ihr müsst uns jetzt verteidigen, ihr seid doch unsere Verbündeten. Und dann mussten die plötzlich einen Krieg führen, der gar nicht ihr Krieg war. Und was machst du jetzt als Leiter in so einem Moment? Du hast ja einen Fehler gemacht. Du kannst ja nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich stehe hier, ich konnte nicht anders und jetzt wird Gott auch mit mir sein. Und denkst, Mist, ich habe alles versaut. Ist Gott jetzt mit mir? Hallo, bist du da? Und in diesem Moment, Josua 10, Vers 8, sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Krass, oder? Dass Gott sogar da zu seinen Erwählten steht, wo die eigentlich einen krassen Fehler gemacht haben. Das bringt uns schon zum nächsten sehr herausfordernden Gedanken. Ich habe vorhin auch Kopfschütteln geerntet, während ich bestimmte Aussagen gemacht habe, wo Leute ganz offensichtlich das nicht so gesehen haben wie ich. Ist mir aber egal, ich bin furchtlos. Ich sage es wieder. Erwählen heißt auch bevorzugen. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand habt. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch auch gegeben werden, was immer es auch sei. Johannes 15, Vers 16. Das ist eine Zusage, dass wir in dieser Welt nicht nur nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur spielen müssen, sondern wir dürfen auch die Gesetzmäßigkeiten des Himmels anzapfen. Jesus sagt, hey, wer sich mit mir verbunden hat, wer sich für mich entschieden hat, wer mich zum Herrn seines Lebens gemacht hat, der hat jetzt plötzlich Autorität und Vollmacht, meinen Vater im Himmel um etwas zu bitten, in meinem Namen. Und der Vater will das dann geben. Und noch mehr, wenn das verschiedene Erwählte zusammentun. Boah, also wir dürfen damit rechnen, dass Gott sich für uns einsetzt, dass Gott Dinge für uns mitplant, dass er seinen ewigen Plan sogar um uns herum baut und uns damit einbaut und auf uns Rücksicht nimmt. Das ist ein fantastischer Gedanke. Aber trotzdem auch ein herausfordernder Gedanke. Ist das eigentlich okay, dass Gott nicht nur erwählt, sondern auch, indem er Menschen sich aussucht, sie auch bevorzugt, weil er andere eben dann in dem Fall nicht aussucht? Ich will aber, dass wir verstehen, wie ich das meine. Ich glaube, du musst dir das Bild von einer Familie vorstellen. Und jeder von uns bevorzugt, jeder Vater, jede Mutter bevorzugt einzelne Kinder in seiner Familie. Also wenn du nur ein Kind hast, ist es anders, das ist klar. Aber jetzt stellen wir uns vor, du hast mehrere Kinder. Ich bevorzuge manchmal Robin. Da spiele ich mit ihm PlayStation, die anderen dürfen nicht dabei sein. Oder ich gehe raus spazieren und ich unterhalte mich mit ihm über irgendwas, was ihn bewegt und die anderen dürfen nicht mit. Manchmal gehe ich sogar ins Kino, nur mit ihm oder irgendwo ins Schwimmbad oder essen oder irgendwas und die anderen dürfen nicht mit. Warum? Weil ich es als Vater wichtig finde, auch Zeit einzeln mit meinen Kindern zu verbringen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch mal Zeiten gibt, wo der Robby zu Hause bleibt und ich gehe mit der Elli zum Chinesen. Oder ich lasse beide zu Hause und gehe mit Danny in den Wald, weil der wieder irgendwie mit der Pistole schießen will oder irgendwas in der Art. Verstehst du? Erwählung heißt auch bevorzugen in dem Sinne, dass Gott auch einzelnen Menschen von uns, aber auch ganzen Völkern eine spezielle Position gibt. Einzigartige Fähigkeiten, Gaben, Rechte, Aufgaben, die er anderen nicht gibt. Das ist für mich ein wichtiger Gedanke. Und deswegen darfst du dich auch umschauen und darfst aufhören, neidisch zu sein auf andere in der Gemeinde zum Beispiel, wo du sagst, oh, warum hat Gott das denen gegeben? Warum dürfen die so leben und nicht anders? Und warum ist mein Leben so? Hey, Gott hat den neben dir erwählt und Gott hat dich erwählt. Und das heißt, dass er einen ganz speziellen Weg für dich hat und auch für ihn. Und das wird Gott nicht ändern. Und du musst das akzeptieren, die Art, wie Gott erwählt. Und ich bin manchmal schon sauer darüber gewesen, dass Gott mir bestimmte Dinge nicht gegeben hat. Oder wo ich mich auch verglichen habe mit anderen und sage, Gott, warum machst du das durch die, was ich schon lange will? Und ich habe bestimmt viel mehr dafür gebetet. Was ist das? Aber Gott sagt, nein, ich bin der erwählt. Ich bin der souverän entscheidet, wie ich mit den Einzelnen umgehe. Das ist übrigens die Geschichte vom Alten und vom Neuen Testament. Im Alten Testament hat Gott Israel bevorzugt, ganz klar. Das war das Volk, das er sich aussucht. Er sagt, mit euch werde ich sein, ihr dürft in meiner Nähe leben. Aber, und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke dazu, das hatte auch einen Sinn. Gott hat sich das Volk Israel ausgesucht, weil er durch dieses eine kleine Volk erstens zeigen wollte, dass er der Held ist und nicht Menschen. Aber zweitens wollte er auch, dass Israel zum Segen wird für alle anderen Völker. Das hat dann irgendwie von Israels Seite aus oft nicht so geklappt. Aber spätestens in Jesus, dem Sohn Israels, ist es dann Wirklichkeit geworden. So, und im Neuen Testament ist es genau anders. Das sagt Paulus in diesen Kapiteln, Römer 9 bis 11 im Grunde. Da wird dann Israel ein Stück auf die Seite gestellt. Die folgen Jesus erstmal nicht auch, interessanterweise. Und Gott sagt, warum passiert das? Damit die Völker jetzt alle zu mir kommen, damit sie mich kennenlernen, damit sie eine Beziehung mit mir haben. Und das wiederum soll dazu führen, wenn immer mehr, die eigentlich keine Israeliten waren, ursprünglich Jesus nachfolgen, dann soll das wiederum dann die Israeliten dazu bewegen, auch wieder zurückzukommen zu Jesus. Also interessant, verstehst du, dieses Ding von bevorzugen und dann aber auch bevorzugen im Sinne von, dass Gott eine bestimmte Aufgabe für uns hat, die auch wieder den anderen dann dienen soll. Und letztlich ist jeder von uns ein Bevorzugter, nur jeder anders. Und das kann dich manchmal stören, aber das sollte dich nicht stören, das sollte dich freuen, weil das macht deine Besonderheit aus. Und manchmal ist es einfach cool, wie Gott auch mit seinen Kindern ist und seiner Gemeinde ist. Ich habe da eine coole Geschichte gelesen. Eine Gemeinde in Dallas hat so in einem Wohnzimmer angefangen, Gottesdienste zu feiern. Dann sind die sehr gewachsen. Irgendwann denken sie sich, wir wollen jetzt eine Kirche bauen mitten in der Stadt. Und es gibt irgendwie ein Grundstück in Dallas, das kennt jeder. Mitten in der Stadt liegt da brach. Und die denken sich, das kaufen wir, darauf bauen wir unsere Kirche. Und man hätte vielleicht schon auf die Idee kommen können, sich zu fragen, warum hat da noch keiner drauf gebaut bisher, mitten in einer großen Stadt wie Dallas. Haben sie nicht gemacht. Sie leihen sich Geld von verschiedenen anderen Gemeinden und wollen diesen Bau in Angriff nehmen. Aber das Erste, was gemacht werden muss, sind Bodenproben. Die machen Bodenproben und stellen fest, das ganze Grundstück ist verseucht, darauf darf nichts gebaut werden. Das war eine ehemalige Müllhalde, kommt dann raus und es ist bis 2 Meter nach unten, ist alles nur Müll. Ja, und noch weiter. Und man kann da nicht bauen. Und so wurde der Pastor und seine Gemeinde, die wurden zum Gespött der Leute, waren bekannt in der ganzen Stadt so, weil sie so doof waren, sich dieses Grundstück haben verkaufen zu lassen. Und irgendwann haben sie mal wieder einen Gottesdienst und hinterher sitzen sie noch beim Essen als Mitarbeiter mit dem Gastsprecher zusammen. Und auch mal wieder fragt der nach diesem Grundstück, hey, was ist eigentlich geworden aus eurem Bau und so. Und der Pastor denkt sich schon wieder, oh nein, warum muss er mich fragen und so. Und dann steht eine ältere Frau auf und sagt, dieses Grundstück ist eine Müllhalde, aber ich glaube, dass Gott daraus ein Grundstück, ein lebendiges Grundstück machen möchte, wo wir wirklich unsere Kirche bauen werden. Und der Pastor der Gemeinde in diesem Moment, er empfindet, dass Gott durch diese alte Frau zu ihm redet. Und er bekommt irgendwie Glauben in seinem Herz und er schlägt jetzt den Leitern vor, lasst uns doch nochmal Geld leihen und noch eine zweite Bodenprobe in Auftrag geben. Und die denken sich schon, oh nein, aber er sagt, das machen wir jetzt. Und dann geben sie die zweite Bodenprobe in Auftrag und es wird nichts mehr gefunden von diesem Müll in diesem Grundstück. Es ist nicht mehr belastet, keiner kann es sich erklären, die Stadt kann es sich nicht erklären, der Makler meldet sich, 2 Tage später will das Grundstück für den 4-fachen Preis zurückkaufen, aber das wollen sie dann nicht mehr. Ne? Und da merken wir manchmal, ja, Gott tut sogar Wunder für uns, Dinge, die total außergewöhnlich sind. Ein letzter Gedanke und wir werden ein bisschen überziehen wieder, aber es ist mir ein wichtiger Gedanke, weil der mit dem Gedanken Erwählung zu tun hat. Wenn wir sagen, wir sind erwählt, dann stellt sich für uns schnell die Frage, ja, bedeutet das, sind eigentlich alle erwählt? Oder gibt es auch Menschen, die nicht erwählt sind von Gott? Und wenn es diese Menschen gibt, wozu sind die denn dann quasi erwählt, bestimmt? Und da hat ja Johannes Calvin oder Jean Calvin diese Lehre draus gemacht, er sagt, es gibt eigentlich eine doppelte Prädestination, eine Vorherbestimmung, sowohl zum Heil, man könnte sagen, für den Himmel, als auch zum Verderben, man könnte sagen, zur Hölle. Das war jedenfalls, was er damit gemeint hat. Boah, könnte das sein? Ist das wahr? Will Gott einige haben und andere bewusst nicht? Und dann ist die Frage, wenn das so eine Vorherbestimmung wäre, was ist dann mit der menschlichen Freiheit? Kann der Mensch sich überhaupt für irgendwas entscheiden? Oder ist vielleicht alles schon festgelegt? Gibt es vielleicht überhaupt keine Freiheit in diesem Universum? Und dann die letzte Frage, wie gut ist Gott überhaupt, wenn eins von diesen Dingen wahr wäre? Ist Gott dann überhaupt gut? Können wir ihm überhaupt vertrauen, wenn er so mit Leuten umgehen würde? Ich will kurz mit euch darauf eingehen, weil es manche Stellen im Neuen Testament gibt, die von Theologen so gedeutet werden, dass es so wäre, dass es so eine doppelte Vorherbestimmung gibt. Manche für den Himmel, manche für die Hölle. Ich glaube nicht, dass sie so gemeint sind. Überhaupt nicht. Aber ich will kurz mit euch darauf eingehen, mal besonders für die, die schon vielleicht lange in der Gemeinde sind und mit dem Thema immer wieder mal zu tun haben. Und damit will ich ein paar Sachen sagen vom Neuen Testament her. Erstens, immer wenn im Neuen Testament von Erwählung gesprochen wird, dann wird davon gesprochen, dass Menschen für Gott bestimmt sind. Es wird nie davon gesprochen, dass sie dafür vorherbestimmt sind, ewig von Gott getrennt zu sein. Zweitens, in Römer 9 bis 11, das sind die wichtigsten Kapitel dazu, die auch von den Vertretern von dieser Lehre dazu ausgewählt werden, um zu sagen, so ist es, da geht es eigentlich überhaupt nicht um die Erwählung von einzelnen Menschen, sondern da geht es um die Erwählung des ganzen Volkes Israels, okay? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir können nicht einfach das eine auf unsere andere Frage übertragen. Was ist mit einzelnen Menschen jetzt? Es passt gar nicht zusammen. Dann finden wir zum Beispiel in Römer 9 einzelne Beispiele, wo es ganz deutlich heißt, dass Gott sich für einen Menschen entscheidet und gegen einen anderen. Das fängt an so bei den Vätern Israels, da heißt es Gott, einfach weil er Gott ist, einfach weil er es so will, er entscheidet sich für Isaak und nicht für Ismael. Damit hätten jetzt die Muslime ein großes Problem auch. Ja? Und dann wird weiter gesagt, in der nächsten Generation ist es wieder so, Gott entscheidet sich für Jakob und er entscheidet sich gegen Esau. Ihr habt gemerkt, wie ich das beides zusammengebracht habe. Ne? Das ist mein ADHS-Gehirn. Ja, naja. Okay, wo war ich? Genau. Und dann sagt Gott auch noch, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Eigentlich nur wichtig zu wissen, dass das auch wieder die Sprache der Erwählung ist. Das meint ganz klar, ich habe einen, den habe ich mir quasi wie so zum Ehemann erwählt und der andere ist dadurch automatisch nicht der Auserwählte. Ja, so wie ich. Ich habe mir Juli erwählt und dadurch sind alle anderen Frauen hier automatisch nicht meine. Ne? Versteht ihr das? Egal. Naja, ich. Genau. Und dann wird auch noch vom Pharao geredet, wo Gott sagt, hey, den Pharao von Ägypten, wo Gott sein Volk befreit, den habe ich dazu erwählt, dass er mich verherrlichen soll durch das Gericht, was ich über ihn bringe. Boah, dann denkst du, ist das nicht unfair? Aber wichtig zu sehen, hier in diesen all diesen drei Beispielen geht es um das, was diese Menschen hier auf dieser Erde erlebt haben. Es geht nicht um ihr ewiges Schicksal. Das muss man doch zumindest mal festhalten. Und da übertragen wir oft sehr schnell etwas, was wir nicht übertragen können. Das ist ein wichtiger Gedanke. Mal abgesehen davon, dass natürlich Paulus immer das Alte Testament sehr gut kannte und auch davon ausging, dass seine Zuhörer das kannten. Wir kennen es ja nur oft nicht. Und es ist sehr eindeutig in dieser Geschichte mit dem Pharao, dass er zigmal sein eigenes Herz verhärtet, bis Gott irgendwann sagt, okay, ich erkenne deine Entscheidung an, jetzt verhärte ich dein Herz auch und zeige meine Macht an dir, dass ich mein Volk trotzdem befreien kann. Aber das war das Gericht über den Pharao, dass Gott diese Plagen gebracht hat, dass Gott das Volk befreit hat und dass Gott Ägypten am Ende die ägyptische Armee geschlagen hat. Das war das Gericht, nicht ihr ewiges Schicksal. Also wichtiger Punkt, weil es gibt eben diese Bibelstellen, die uns manchmal Mühe machen können. Dann Römer 9, Vers 22, da kam vorhin schon zu mir jemand in der Pause und da steht es doch da, dass Gott sagt, es gibt Gefäße, die erschafft er sich zum Verderben, Gefäße, die für seinen Zorn vorherbestimmt sind und dann gibt es Gefäße so zu ehrenvollem Gebrauch. Und dann, da steht es doch. Ja, aber ich glaube, auch da geht es nicht um die Ewigkeit, Nummer eins. Und zweitens, auch vom Wort her, manche Bibelübersetzung, die hat mir auch noch eine Bibelübersetzung vorhin gezeigt, die definitiv falsch übersetzt war, was nicht im Griechischen da steht. Manche übersetzen da schon tendenziell, die halt diese Lehre pushen wollen. Aber Gott sagt hier, Paulus sagt hier genau in diesem Vers, dass er diese Gefäße des Zornes, dass Gott die mit Geduld ertragen hat. Und verstehst du, wenn sie aber schon immer zum ewigen Verderben für die Hölle vorherbestimmt waren, dann hätte Gott sie nicht mit Geduld ertragen müssen, weil dann ist ja eigentlich nur passiert, was er sowieso wollte. Also hier wirklich genau lesen, finde ich an diesen Stellen auch immer wieder wichtig. Genau. Und da, wo es in Römer 9 bis 11 heißt, dass Gott Israel im Moment an den Rand gestellt hat, da sagt Paulus ausdrücklich, dass es nicht daran lag, an ihrer Erwählung, sondern an ihrem Stolz, dass sie Jesus abgelehnt haben. Und dass sie aus ihren eigenen Taten gerecht werden wollten und nicht aus dem Geschenk, was Gott ihnen machen wollte, wird eindeutig so gesagt. Und dann haben wir noch dieses geniale Bild und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Römer 11 ab Vers 17, das Bild vom Ölbaum. Gott spricht von einem Ölbaum und er sagt, das Volk Gottes, egal ob es Israel ist, das alttestamentliche Volk Gottes oder die Gemeinde, das neutestamentliche Volk Gottes, was aus Juden und Nichtjuden besteht, ja, das ist jetzt Israel nicht hinten runtergefallen, die sind wie die Zweige in diesem Ölbaum. Und dann erklärt Paulus, da können Zweige rausgebrochen werden und auch wieder reingesetzt werden in diesen Ölbaum. Und dann sagt er ausdrücklich zu denen, die jetzt keine Juden waren, aber jetzt eben Jesus nachfolgen und deswegen Teil von diesem Baum geworden sind, sagt er, hey, werdet jetzt nicht arrogant, nur weil ihr jetzt irgendwie reingesteckt wurdet als Zweig und von den Israeliten sind welche rausgebrochen worden. Denn Gott kann sowohl ihre Zweige wieder reinstecken, als auch eure wieder rausnehmen, wenn ihr nämlich stolz sein wollt. Also wir merken, das Ende vom Lied ist nicht, dass Paulus sagt, boah, manche sind erwählt, manche nicht und deswegen haben manche Pech gehabt und manche nicht, sondern er sagt, nein, es ist möglich, quasi Teil der Erwählten zu werden und es ist möglich, auch Teil der zu werden, die nicht erwählt sind. Aha, hat also offensichtlich was mit dem eigenen Willen zu tun. Und das sehen wir im ganzen Neuen Testament, sowohl im Epheserbrief als auch im Römerbrief. Nachdem Paulus von Erwählung geredet hat, bewegt er sich immer zu auf den einen Punkt, dass er sagt, hey, wir müssen den Menschen von Jesus erzählen. Und dann wird ihr Glaube, ob sie Jesus annehmen, ob sie ihm vertrauen, ob sie eben nicht selber vor Gott gut dastehen wollen, sondern sich beschenken lassen, der wird darüber entscheiden, ob sie Teil der Erwählten werden oder nicht. Also Erwählung ist von Ewigkeit her, aber es gibt eigentlich nur eine Erwählung für Gott und nicht eine Erwählung gegen Gott. Das andere, also jemand hat mal gesagt, ein bekannter Theologe, wir müssen die Bibel so asymmetrisch sein lassen, wie sie ist. Ja? Wir denken uns, na, wenn die einen hier für den Himmel, dann ganz klar müssen die anderen auch für die Hölle, weil das ist auch das Anliegen von Leuten, die diese Lehre vertreten. Sie sagen, Gott ist groß, Gott muss immer derjenige sein, der alle Entscheidungen trifft. Und deswegen muss Gott sowohl derjenige sein, der sich dafür entschieden hat, manche in die Hölle zu stecken, als auch derjenige, der sich dafür entschieden hat, manche in den Himmel zu stecken. Weil sonst ist Gott ja nicht mehr Gott. Da würde ich sagen, aber Gott kann sehr wohl, Gott ist so souverän, dass er sich auch entscheiden kann, seine Souveränität einzuschränken. Und seine Freiheit einzuschränken, um dem Menschen Freiheit zu geben. Das glaube ich dann aber auch. Und genau das zeigt uns die Bibel. Und darauf bewegt Paulus sich immer wieder zu. Ein paar Sätze, die das nochmal deutlich machen. Letztlich reichen sich göttliche Vorherbestimmung und menschliche Willigkeit die Hand. Einerseits gilt, Rettung geschieht nur aus Gnade, aber in keiner Weise durch den Menschen. Andererseits gilt aber auch, Rettung geschieht nur aus Gnade, aber nicht ohne den Menschen. Das heißt, Gott gibt dir ein Bewusstsein für seine Erwählung und dann will er, dass du auch darauf antwortest. Und ich glaube, durch seinen Heiligen Geist, da macht er dich eben so frei, dass du Ja sagen kannst, aber nicht so, dass du Ja sagen musst. Das ist für mich das, was ich sehe und was jedenfalls immer wieder das Fazit von Paulus auch ist. Und wir sind da, glaube ich, immer sehr in unserem systematischen Denken gefangen. Und es ist ja auch interessant, in welchem Jahrhundert solche Lehren dann immer entstehen und so, wo du auch merkst, da war außenrum auch alles wurde immer geordneter und systematischer und man musste alles immer eins mit dem anderen erklären und so weiter. Ne? Und entsprechend verändert sich auch die Theologie. Das ist spannend. Heute leben wir in einer Zeit, wo nichts mehr sicher ist und dann wollen wir auch, dass die Bibel im Grunde nichts mehr aussagen darf, sondern alles kann so oder überhaupt gesehen werden, je nachdem, wie wir gut finden. Ja? Also wir merken, wir sind immer da, auch Kinder unserer Zeit. Und ich glaube, Paulus war ein Jude und diese ganzen Geschichten, die er hier auch nennt, das waren die Geschichten des Volks Israel. Und die Juden haben eine ganz andere Art zu denken gehabt. Kannst du nicht vergleichen mit unserem europäischen Denken. Die konnten bewusst Dinge sagen, das eine und dann das andere, das hat sich wie das genaue Gegenteil angehört. Und daraus sollte sich eine Spannung entgeben, eine Kurve und sagen, das ist die Wahrheit. Und dabei bleibt ein Geheimnis. Man kann diese Spannung nicht auflösen. Da gehen wir über den Bibeltext hinaus. Und das ist immer eine Gefahr, wenn wir uns Systeme bauen, die dann Dinge plötzlich aussagen oder Aussagen machen, die die Bibel eben nicht macht. Ja, wir denken, das ist der logische Schluss, aber dabei sind wir nur mit unserem menschlichen Verstand unterwegs und nur mit dem unterwegs, was wir als Menschen wissen und kennen. Und Gott kennt aber weit mehr. Er ist da viel mehrdimensionaler unterwegs als wir. Okay, du bist erwählt. Nicht, weil du so verführerisch bist, sondern weil Gott in sich so gut ist. Und weil er das Beste, was er hatte, für dich gegeben hat, seinen Sohn Jesus. Und das darf dir Sicherheit geben. Und das darf dich dazu in die Lage versetzen, dass 2020 ein mutiges Leben sein darf. Weil du weißt, eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Ich habe das am Freitag gesagt, weißt du, wer weiß, dass er eigentlich nichts zu verlieren hat, weil er ein Erwählter Gottes ist. Der ist bereit, auf manches Angenehme und Bequeme zu verzichten, um mutig den Weg Gottes zu gehen. Und dazu möchte ich euch einfach gerne einladen und ich will nochmal beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du schon an uns gedacht hast, bevor du diese Erde geschaffen hast. Ich danke dir, dass ich sagen und erkennen darf, Herr, einfach aus deinem Wort, dass du tatsächlich diese Erde letztlich für uns geschaffen hast, Herr. Das finden wir als anmaßend, Herr. Und es wäre es auch, wenn wir das selber über uns sagen würden. Aber du sagst es, Herr. Etwas in dir hat dich dazu getrieben, uns zu schaffen, uns zu wollen, uns zu erwählen und alles dafür hinzugeben, dass diese Erwählung auch Wirklichkeit werden konnte. Und da warst du bereit zu sterben in deinem Sohn Jesus. Danke dafür. Das soll uns Sicherheit geben und gleichzeitig den Mut, ein mutiges Leben zu führen. Und es soll uns auch zeigen, wer wir sind, Herr. Wir sind Königskinder. Wir sind von dir schon heilig und fehlerlos gemacht. Da dürfen wir auch mehr und mehr aufhören, im Dreck zu spielen und dürfen anfangen, in deinem Licht zu leben, Herr. Weil wir verstehen, wer wir sind. Schenk uns eine ganz tiefe Sicherheit in dir. Amen.